Ja, herzlich willkommen zum vierten Frauenseminar im Zusammenhang mit den Malachi-Konferenzen. Ich freue mich, mit euch hier zusammen zu sein, mit so viel engagierten Frauen. Und es ist schön, dass wir gemeinsam vor Gott sein dürfen und hoffentlich ein bisschen von ihm und seinem Wort lernen. Unser Generalthema heißt ja Frauen vor Gott, Chancen und Gefahren. Nun gibt es ja Chancen und Gefahren, die für Männer und Frauen gleichermaßen gelten. Aber es gibt eben auch Chancen und Gefahren, die geschlechtsspezifisch sind, wo wir Frauen entweder Chancen oder auch Gefahren haben. Und deshalb gibt es ja auch ein Männerseminar, weil die Männer auch ihre speziellen Chancen und Gefahren haben. Wir haben unter anderem bei den vorherigen Frauenseminaren schon darüber nachgedacht, dass sich seit der Katastrophe im Garten Eden eine permanente Schieflage ergeben hat. Männer, die sich vor der Verantwortung drücken und lieber Spaß haben wollen, und Frauen, die entweder die Verantwortung auf eine ungute Weise an sich reißen oder aber durch schwierige Lebensumstände gezwungen, notgedrungen sich dieser Verantwortung stellen müssen. Bei der letzten Konferenz in Zabelstein haben wir über Esther nachgedacht, sind durch das Buch Esther gegangen. Und heute würde ich gerne mit euch ins Neue Testament starten und würde mit euch zuerst gerne über Priscilla nachdenken. Dann würden wir einen Exkurs machen zum Thema Dienen. Und je nachdem, was die Uhr dann sagt, würden wir noch über Maria nachdenken. Aber ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Priscilla, eine aus einem unschlagbaren Team. Zwei sind besser dran als einer und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so bald. Ein zorniger Kaiser in Rom, der seine Macht benutzt, um eine Art ethnischer Säuberung durchzuführen und alle Juden aus Rom zu verbannen, und der Beginn eines erstaunlichen Berichtes über zwei, die zu den Betroffenen gehören. Ein finsterer Herrscher, der blutige Geschichte schreibt, und der Herr der Geschichte, der alle Macht hat, um daraus eine Geschichte zu seiner Ehre werden zu lassen. Eine Geschichte, die mit einem gewissen Juden beginnt und mit seiner Frau. Nach diesem schied er, Paulus, von Athen und kam nach Korinth. Und als er einen gewissen Juden fand, mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass sich alle Juden aus Rom entfernen sollten, ging er zu ihnen. Und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Ein langer Satz mit vielen Informationen. Paulus kommt nach Korinth und findet einen gewissen Juden. Es wird nicht ganz klar, ob er ihn vielleicht aufgrund von Informationen gesucht und dann gefunden hat oder ob er ihn ungesucht fand. Der Hinweis, ein gewisser Jude, macht neben allem, was dieser Zusatz sonst noch bedeuten mag, jedenfalls deutlich, dass dieser Mann mit seiner Frau einen festen Platz in Gottes Plänen hatte. Und es wird auch deutlich, dass Aquila und Priscilla Rom nicht freiwillig verlassen haben. Sie wurden ausgewiesen. Vielsagend auch, dass von beiden gesagt wird, dass sie von Paulus gefunden wurden. Und als er einen gewissen Juden fand und seine Frau. Und Priscilla, seine Frau. Verbunden durch das gleiche Handwerk schließt Paulus sich ihnen an. Und obwohl Aquila und Priscilla erst kürzlich eine Ausweisung und eine lange, sicher nicht angenehme und einfache Reise hinter sich haben, lecken sie nicht ihre Wunden, sondern sind schon wieder fleißig an der Arbeit. Und außergewöhnlich auch, dass beide den gleichen Beruf haben. Doch in dieser Begegnung, in diesem Finden, lag auch der Beginn einer beeindruckenden und vorbildlichen Freundschaft, die einerseits geprägt war von einer engen Gemeinschaft, von Vertrautheit und Wertschätzung, die andererseits aber auch völlige Freiheit und Spontanität zuließ um vor dem Herrn zu stehen und seinen Weisungen zu folgen, auch wenn das sie in verschiedene Richtungen und zu unterschiedlichen Schwerpunkten führte. Aber es gab eben auch gemeinsame Aufbrüche. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab. Und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er in Kenchrea das Haupt geschoren hatte. Sie kamen aber nach Ephesus und er ließ jene dort. Er selbst aber ging in die Synagoge und unterredete sich mit den Juden. Und während Aquila und Priscilla in Ephesus bleiben, gibt es wieder eine interessante Begegnung und wiederum mit einem gewissen Juden. Dreimal wird dieser Zusatz in diesem Kapitel verliehen. Ein gewisser Jude aber mit Namen Apollos, aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war in dem Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Apostelgeschichte 18, Vers 24 bis 26. Wenn man diese Beschreibung von Apollos liest, fühlt man sich fast erschlagen von diesen ganzen Superlativen. Er kommt aus Alexandrien, eine berühmte Stadt mit gebildeten Leuten. Er war ein beredter Mann, mächtig in den Schriften, im Weg des Herrn unterwiesen, brünstig im Geist. Er redet und lehrt sorgfältig die Dinge von Jesus, redet auch freimütig zu den in der Synagoge befindlichen Juden. Ein Mann, der schon fast einen Status der Vollkommenheit erreicht hat, dem jedermann als Lernender zu Füßen sitzen sollte, der weit über allen steht. Was für Menschen müssen Aquila und Priscilla gewesen sein, dass sie alle diese positiven, wertvollen Eigenschaften erkennen und anerkennen konnten und dennoch aus einer guten Gesinnung und Motivation heraus ein Gespür dafür hatten, wo es trotz aller guten Vorbedingungen dennoch fehlten, wo Apollos Hilfe gebrauchen konnte, wo er noch brauchbarer werden konnte vor Gott, für Gott. Ein Ehepaar mit Hirtenherzen, mit einer sehenden Liebe, mit einer geheiligten Menschenkenntnis und mit von Gott geschenkter Weisheit, mit einer beeindruckenden Einigkeit in der Beurteilung und in ihrer Bereitschaft und Befähigung zu helfen. Ein tolles Team. Von solchen Menschen lässt man sich den Weg Gottes gerne genauer auslegen. Und sie beurteilen nicht nur in einer bemerkenswerten Einigkeit, sie reagieren auch so. Sie übernehmen Verantwortung, lassen der Erkenntnis Taten folgen. Als aber Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Apostelgeschichte 18, Vers 26. Der Weg Gottes, in dem Apollos schon unterwiesen war und wo doch noch mehr Unterweisung und Auslegung nötig und nützlich war. Die christliche Taufe, die Fundamente des Glaubens, wichtige Details. Der Weg Gottes angesichts falscher Wege und Erkenntnisse aus dem Segen und den Erfahrungen eines langen Lebens bei Prisca und Aquila. Bewährt im gemeinsamen Dienst für Gott. Um den Weg Gottes genauer erklären zu können, muss man ihn gut kennen. Man muss sich damit beschäftigt haben. Man muss wissen, was der Weg Gottes ist und was er nicht ist. Und Apollos, er hört zu, er nimmt auf und lernt, mit offensichtlich gesegnetem Ergebnis. Dieser Apollos war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich, indem er die Fundamente des Glaubens bewies und verteidigte das Zeugnis der biblischen Schriften und dass Jesus der Christus ist, an den es zu glauben gilt. Apollos hat wirksame Hilfe bekommen von Aquila und Priscilla durch dieses vorbildliche Ehepaar. Und anschließend kann er anderen sehr behilflich sein. Lange und viele Kapitel hört man nichts von Aquila und Priscilla. Aber dann kommt Römer 16, Vers 3 bis 5. Grüßt Prisca und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Versammlungen der Nationen und die Versammlung in ihrem Haus. Was für ein Zeugnis! Wie viel Wertschätzung und Wärme liegt in diesem Gruß! Eine Freundschaft, in der Treue bis zum Tod gelebt wurde. Und eine Liebe, die bereit war, für die Brüder, den Bruder, das Leben darzulegen. Gemeinsame Kämpfer im Werk des Herrn. Mit einem Einsatz, der ihnen die Dankbarkeit aller Versammlungen der Nationen brachte. Wärme, Wertschätzung, echtes Interesse und spürbare Liebe auch im Gruß der beiden an die Korinther. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla samt der Versammlung in ihrem Haus. 1. Korinther 16, Vers 19. Und dann die letzte Erwähnung in 2. Timotheus 4, Vers 19. Grüße Prisca und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Paulus ist am Ende seiner Laufbahn angekommen. Er hat den guten Kampf gekämpft, aber die Kräfte sind verbraucht. Das Leben und auch die Worte reduzieren sich auf das Nötigste. Doch die alten Freunde und Mitkämpfer sind nicht vergessen und immer noch sehr wertgeschätzt. Der letzte kurze Gruß eines müden Kämpfers. Von der einäugigen Kuhmagd Anna Helene im Herrenhut des Grafen Nikolaus von Zinzendorf wurde berichtet, dass jemand schon für bekehrt gehalten wurde, wenn er nur ihr Haus betrat, wegen ihrer außergewöhnlichen Befähigung, Menschen für den Herrn zu gewinnen. Bei Priscilla und Aquila kann man sich kaum des Eindrucks erwehren, dass da, wo sie auftauchten, in absehbarer Zeit eine Versammlung entstanden sein würde. Und die Versammlung in ihrem Haus, Römer 16, Vers 3, 1. Korinther 16, Vers 19. Faszinierend auch die verborgene Botschaft ihrer Namen und der Reihenfolge. Es beginnt mit ihm, aber beide werden gleichermaßen gefunden. Und wann immer in diesem Zusammenhang Lukas das Sprachrohr des Paulus ist, also in der Apostelgeschichte, benutzt er bei ihr die Form des Namens, die nach Arnold Fruchtenbaum auf eine vertraute, freundschaftliche Beziehung hinweist, Priscilla. Diese vertraute Form wird auch dort benutzt, wo Aquila und Priscilla selbst die Grüßenden sind und ihr Herz dabei reden lassen, in 1. Korinther 16, Vers 19. Prisca, die offizielle Form ihres Namens, wird dann benutzt, wenn sie in einem offiziellen Brief erwähnt wird, wie in Römer 16, Vers 3 und 2. Timotheus 4, Vers 19. Auch das ist nach Arnold Fruchtenbaum ein Beweis von Respekt und Wertschätzung, um keine ungebührlichen Gedanken aufkommen zu lassen. Aber auch die Reihenfolge der Namensnennung ist beachtenswert. Bei der ersten Erwähnung wird Aquila, dessen Name übersetzt Adler bedeutet, als Haupt zuerst erwähnt. Wenn Paulus von der Reise nach Syrien berichtet, lässt er als Gentleman Priscilla den Vortritt. Priscilla heißt übersetzt die Ehrwürdige oder die treue Alte. Bei der Begegnung mit Apollos agieren sie zwar gemeinsam, aber es geht auch um geistliche Verantwortung in entscheidenden Fragen. Es geht auch um die Fundamente des Glaubens und wie zu erwarten, wird Aquila hier zuerst genannt. Wo Paulus Briefe an eine Versammlung oder an einen Bruder schreibt, zeigt er Respekt und Wertschätzung sowohl darin, dass er sie zuerst nennt, als auch wegen des offiziellen Charakters dieses Schreibens mit ihrem offiziellen Namen. Und dann behauptet noch jemand, dass Paulus ein Frauenfeind sei. Wenn man alles das, was von diesem beeindruckenden Ehepaar berichtet wird, auf sich wirken lässt, bekommt man den Eindruck, Priscilla und Aquila bekommt man nur im Doppelpack. In allen 6 Stellen werden sie beide genannt, und das ist sehr außergewöhnlich. Sie leben das Reißverschlussprinzip. Unzertrennlich, eine perfekte Ergänzung nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Genau das, was Gott von Anfang an gewollt hat, Hilfe, Ergänzung, Entsprechung. Aus 2 mach 1. Oder dreh eine dreifache Schnur, die nicht so bald zerreißt. 2, die zusammengeschweißt sind im Dienst vor, für und mit dem Herrn. Und die dabei doch die göttlichen Regeln für Unterordnung nicht verletzen. 2, die eine beeindruckend gute Spur, eine Spur des Segens hinterlassen haben. 2, aus einem unschlagbaren Team. 2, in unermüdlichem Einsatz für ihren Gott und für seine Leute. Zwischen Mensch und Mensch ist es das Höchste, helfender zu sein, sagt der dänische Philosoph Søren Kierkegaard. Ein paar Fragen zu Priscilla. Wie reagierst du, wenn Gott Unerwartetes, Hindernisse, Nöte oder Schwierigkeit in deinem Leben zulässt, die deine Pläne und Wünsche auf den Kopf stellen, wie Priscilla und Aquila, die aus Rom ausgewiesen wurden? Wie bewertest du deine eigene Bereitschaft, Gott entsprechend seiner Führung und deiner Begabung zu dienen? Dienen war auch heute Morgen schon ein langes Thema. Kennst du Ehepaare oder Freundschaften, die dich an Priscilla und Aquila erinnern? Was wäre dir eine solche Beziehung wert? Wenn du in die Situation kommen würdest, vielleicht auch mit deinem Mann zusammen, einem Apollos helfen zu können, wärest du in der Lage, ihm den Weg Gottes genauer auszulegen? Das war Priscilla. Und jetzt machen wir einen Exkurs zum Dienen, weil, wenn man das Leben von Priscilla und Aquila anschaut, ist Dienen ein ganz hervorragendes Thema bei ihnen. Sie waren wirklich beeindruckende Diener. Sklaven gesucht im Dienst des besten Herrn. Ich möchte mit einem Zitat beginnen, welches, als ich noch jung war, häufig auf Postern und Postkarten zu finden war. Und das ging so. Ich träumte, das Leben wäre lauter Freude. Ich erwachte und das Leben war lauter Dienst. Ich diente und siehe da, der Dienst war Freude. Wenn ihr einverstanden seid, würde ich gerne zuerst auf den Stellenwert dieses Begriffskomplexes in der Bibel eingehen, dann auf Motivationen zum Dienst, auf Hindernisse und Gefahren und dann auch auf praktische Umsetzungen. Was sehr erstaunlich ist, wenn man sich damit beschäftigt, ist zu sehen, wie oft dieser Begriff in den verschiedenen Wortformen und Bedeutungsebenen in der Bibel vorkommt. In meiner Übersetzung sind es 635 Mal. Einige der Begriffe kommen dabei nur einmal vor. Dabei sind so interessante wie Diensthaus, Diener meiner Bedürfnisse, Diener des Wortes, Dienstverrichtung, Dienstabteilung und so weiter. 26 Mal kommt zusätzlich der Begriff Sklave in der Bibel vor. Und die Aufteilung ist sehr interessant. Dienst erscheint 258 Mal in 231 Versen, Dienen 197 Mal in 185 Versen, Diener 122 Mal und dann fällt es ab, Bedienen 19 Mal, Dienstarbeit 10 Mal, Bedienung 5 Mal und dann kommen lauter einmalige Also es ist ein sehr interessanter Sprung in der Häufigkeit. Als ich mich mit dieser Fülle von Versen konfrontiert sah, in dem Bewusstsein, dass noch viel mehr Umschreibungen von Dienst da sind, wo nicht das Wort benutzt wird, aber die Sache berichtet wird. Und als ich darüber nachdachte, wurde mir neu bewusst, wir dienen immer irgendjemandem. Die Frage ist nur, wem? Bewusst oder unbewusst, unserem Nächsten oder uns selbst, Gott oder seinem Widersacher? Auch in diesem Bereich gibt es keine Neutralität. In 5. Mose 6, Vers 13 stehen die inhaltsschweren Worte, die Gott an sein Volk richtet und die auch der Herr zitiert, als er vom Teufel versucht wird. Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Und dann die eindringliche Forderung in 5. Mose 10, Vers 12 und 13. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur, den Herrn, deinen Gott, zu fürchten und auf allen seinen Wegen zu wandeln und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, indem du die Gebote Jahwes und seine Satzungen, die ich dir heute gebiete, beobachtest, dir zum Guten. Und ich finde es sehr beachtenswert, dass fast wörtlich hier so argumentiert wird wie in den Versen, wo es um das größte und wichtigste Gebot geht, nämlich Gott von ganzem Herzen zu lieben. Interessant auch, was hier in dem Vergleich dazu ausgelassen wird, zum Beispiel was Matthäus 22, 36 bis 40 betrifft. Da ist noch die zusätzliche Forderung mit deinem ganzen Verstand. Und was Markus 12, Vers 28 bis 31 angeht, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Und als ich darüber nachgedacht habe, da wurde mir bewusst, zum Lieben braucht man diese ganzen Voraussetzungen. Aber zum Dienen, das Dienen kann man auch, wenn man nicht hochintelligent ist, wenn man nicht so viel Verstand hat und auch wenn man nicht so viel Kraft hat. Auch mit einer kleinen Kraft kann man dienen. Umso schockierender ist die freche, rebellische Antwort der Gesetzlosen in Hiob 21, Vers 15. Was ist der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten? Und was nützt es uns, wenn wir ihn bittend angehen? Was nun unsere Motivation betrifft, für uns selber besorgt zu sein, ergibt sie sich sehr selbstverständlich aus dem uns angeborenen Egoismus. Darüber haben wir im letzten Vortrag ja einiges gehört. Aber was ist eine gute Motivation, um Gott zu dienen und damit auch unserem Nächsten? Liebe, Dankbarkeit, Ehrfurcht, das Wissen um Lohn, Gehorsam, der Gedanke an die Ewigkeit. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber diese Warnung hat sich in mir eingebrannt. Wir haben eine Ewigkeit, um unsere Siege zu feiern, aber nur eine kurze Stunde vor Sonnenuntergang, um sie zu erringen. Und Domenico Cavalca mahnt, das Gold der ganzen Welt ist nicht imstande, auch nur eine vergangene Minute zurückzuholen. Und diese beiden Warnungen gelten auch in Bezug auf das Dienen. Ich weiß nicht, ob eine von euch oder einige von euch das Buch gelesen haben, was du im Himmel nicht mehr tun kannst. Keiner? Okay, eine rettet uns. In diesem Buch geht es darum, dass wir Menschen für den Herrn gewinnen sollen. Auch nur eine kurze Stunde vor Sonnenuntergang, um Siege für unseren Herrn zu erringen. Eine gute Motivation zum Dienen ist sicher auch das Bewusstsein, dass Gott zu dienen ein Vorrecht ist. Ein großes, unverdientes, gar nicht hoch genug einzuschätzendes Vorrecht, das leider, zumindest bei mir, immer wieder in Vergessenheit gerät. Vor einigen Monaten war ich unterwegs zu einem Frauenfrühstück. Und solche Einsätze sind immer sehr angefochten mit vielen Schwierigkeiten und Problemen. Und irgendwie stand der ganze Einsatz wie ein riesiger Berg vor mir. Und ich fühlte mich angesichts der Herausforderung einfach schwach und unfähig. Dem Herrn zu dienen schien fast wie eine schwere Last. Und dann plötzlich war ein Lied in meinem Kopf. Das heißt eigentlich nur eine Zeile dieses Liedes, der Refrain. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber der Refrain geht so: Dein Sklave sein ist größere Ehre als König über Land und Meere. Kennt das jemand? Und immer wieder dieser Refrain: Dein Sklave sein ist größere Ehre als König über Land und Heere. Und dann kam die große Beschämung und die Erkenntnis: Was bin ich für eine erbärmliche, unwürdige, unmögliche Dienerin, dass ich den Dienst für den Herrn so als Last empfinde. Ja, auf der einen Seite ist es Mühe, Arbeit, Einsatz, Kampf, Enttäuschung, Selbstverleugnung. Paulus verschweigt den Preis des Dienens nicht. In Apostelgeschichte 20, Vers 19 zum Beispiel bekennt er: Dem Herrn dienend, mit aller Demut und Tränen und Versuchungen. Und in 2. Korinther 6, ab Vers 4: Sondern in allem uns erweisend als Gottes Diener, in vielem Ausharren, in Drangsalen, in Nöten, in Ängsten, in Streichen, in Gefängnissen, in Aufständen, in Mühen. Manchmal müssen wir mit Tränen säen. Aber auf der anderen Seite der Waagschale liegt ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, sagt 2. Korinther 4, Vers 17. Das, was uns manchmal so schwer, so unerträglich vorkommt, ist in Wirklichkeit ein schnell vorübergehendes Leichtes. Und es ist und bleibt ein unverdientes, unendlich großes Vorrecht, Gott dienen zu dürfen. Johannes der Täufer bekennt: Ich bin nicht würdig, ihm die Sandalen zu lösen. Doch die wahrscheinlich beste aller Motivationen zum Dienen liegt in dem Vorbild des Herrn selbst. Schon im Alten Testament richtet Gott gleichsam einen Scheinwerfer auf diesen Aspekt in Jesaja 42, Vers 1 bis 7. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Er wird nicht schreien und seine Stimme nicht erheben. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Um blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Und dann die Verse im Neuen Testament, die wahrscheinlich niemand von uns ohne innere Bewegung lesen oder hören kann. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Oder dieser Vers: Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Denn wer ist größer, der Dienende oder der zu Tisch liegende? Ich aber in eurer Mitte wie der Dienende. Matthäus 20, Vers 26 und Lukas 22, Vers 27. Und dann Lukas 12, Vers 37. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tische legen lassen. Und er wird hinzutreten und sie bedienen. Der Herr bedient seine Knechte, die an einer anderen Stelle urteilen: Wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig sind. Wenden wir uns den Hindernissen und Gefahren zu. Was kann uns hindern, dem Herrn zu dienen? Als ich darüber nachdachte, habe ich verschiedene Punkte gefunden: Lässigkeit, Ermatten, Resignation, Entmutigungen, Enttäuschungen, Neid und Vergleiche, Augendienerei, fehlende Demut, das Martha-Syndrom, ausbleibender Erfolg und so weiter. Das Problem Lässigkeit. Gott sagt dazu: Meine Söhne und Töchter, seid Seid nun nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt, um vor ihm zu stehen, dass ihr ihm dient und um seine Diener zu sein. Er mahnt Hiskia, die Priester und Leviten in 2. Chroniker 29, Vers 11. Das Problem Ermatten und Resignation. Ihr aber, Brüder und Schwestern, ermattet nicht im Gutes tun, 2. Thessalonicher 3, 13, oder lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Galater 6, Vers 9. Das Problem Neid und Vergleiche. Sieh auf den Dienst, den du vom Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst, wird Archippus in Kolosser 4, Vers 17 ermahnt. Augendienerei. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen des Herrn von Herzen tut. Epheser 6, 6. Das Problem fehlende Treue. Wir aber, Jahweh ist unser Gott und wir haben ihn nicht verlassen und dienen Jahweh. Ihr aber habt ihn verlassen, klagt König Abia in 2. Chroniker 13, Vers 10 und 11 die Israeliten unter Jerobeam an, während von Daniel zweimal gesagt wird, dass er Gott ohne Unterlass diente, in Daniel 6, Vers 17 und 21. Das Problem fehlende Bereitschaft. Wir singen manchmal, du hast uns in deine Gemeinde gestellt und machst uns zum Dienen bereit. Wir müssen bereit gemacht werden. Von Natur aus dienen wir nicht gerne. Und dann das beschämende Bekenntnis eines Josua angesichts der fraglichen Bereitschaft eines ganzen Volkes. In Josua 24, Vers 15. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das Problem fehlende Demut. Wir haben uns an die rebellischen und hochmütigen Worte der Gesetzlosen in Hiob erinnert. Was ist der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten? Umso wohltuender, aber leider auch seltener, die Worte und die Gesinnung einer Abigail. Wir haben uns in den anderen Seminaren schon an sie erinnert. Als die Knechte Davids kommen und ihr den Heiratsantrag überbringen, sie also die Möglichkeit hat, zum Rang einer Königin aufzusteigen, also Herrscherin über noch mehr Diener und so weiter zu werden, lesen wir erstaunlicherweise, da stand sie auf und beugte sich nieder, das Antlitz zur Erde und sprach, siehe, deine Magd als Dienerin, um die Füße der Knechte meines Herrn zu waschen. Die Füße der Knechte meines Herrn, das waren stinkende, eklige, ungewaschene Männerfüße. In 1. Samuel 25, Vers 41. Das Problem Kraftlosigkeit. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener zu bestimmen, erinnert sich Paulus in Apostelgeschichte 26, Vers 16 an die Worte des Herrn, nachdem er ihm erschienen war. Das Martha-Syndrom. Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, ermahnt der Herr, nachdem vorher von ihr gesagt wurde, Martha war sehr beschäftigt mit vielem Dienen oder wurde abgezogen durch vieles Dienen. Lukas 10, Vers 40. Dienen, welches Frust bedeutet, dienen als schwere Last, dienen gleichsam mit zusammengebissenen Zähnen. Vor etlichen Jahren las ich ein Buch mit dem Titel »Im Angesicht meiner Feinde«. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch gelesen hat. Es handelt von Martin und Gracia Burnham, einem Ehepaar, die als Missionare auf einer der Inseln irgendwo um Australien herum gearbeitet haben. Nach vielen Jahren aufopferungsvollen Dienstes bekamen sie zu ihrem Hochzeitstag, ich meine, es wäre der 20. gewesen, das Geschenk, eine Woche in einer Hütte auf einer romantischen Insel zu verbringen. In der ersten Nacht stürmten schwer bewaffnete Guerillakämpfer in die Hütte und zwangen sie, umgehend mitzukommen. Sie stießen zu einer weiteren Gruppe Geiseln, zu einer größeren Gruppe. Eine qualvolle, grauenhafte Odyssee durch den Dschungel begann. bei der die Terroristen vor ihren Augen etliche der Geiseln töteten und alle Befreiungsbesuche fehlschlugen. Es gab kaum etwas zu essen, keine Privatsphäre, keine Hygiene, ein Leben in ständiger Angst und Lebensbedrohung, ohne jede menschliche Sicherheit und menschlich gesehen ohne Hoffnung auf Rettung. Nach über einem Jahr dieser zermürbenden Reise durch den Dschungel passiert Folgendes, von Gresham Burnham später aufgezeichnet. Wir saßen eine Weile in der Hängematte und Martin erzählte mir von seinen Gedanken, die ihn in diesem Moment beschäftigten. Er sagte, ich weiß wirklich nicht, warum uns das alles zugestoßen ist. In letzter Zeit habe ich viel über Psalm 100 nachgedacht. Darin wird gesagt, wir sollen dem Herrn mit Freude dienen. Das hier sieht vielleicht nicht so aus, als würden wir dem Herrn dienen. Aber das tun wir, ist dir das klar? Vielleicht kommen wir nicht lebend aus diesem Dschungel heraus. Aber wir können diese Welt verlassen, nachdem wir Gott mit Freude gedient haben. Wir können mit Frohlocken vor sein Angesicht kommen. Dient Jahwe mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, sagt Psalm 100, Vers 2. Vielleicht kommen wir nicht lebend aus diesem Dschungel heraus, aber wir können diese Welt verlassen, nachdem wir dem Herrn mit Freude gedient haben, sagt Martin Burnham. Nach über einem Jahr in den Händen von grausamen Terroristen mitten im Dschungel. Und er hatte noch einen Tag, um diese Erkenntnis zu verwirklichen. Am nächsten Tag wurde er bei einem erneuten Befreiungsversuch aus Versehen erschossen. Gott mit Freude dienen. Und zwar genau in den Umständen, in denen ich mich gerade befinde. Diese Botschaft schlug wie eine Bombe in meinem Herzen ein. Gott dienen war für mich keine Frage. Als mein Wolfgang und ich uns verlobten, waren wir uns ganz einig in dem Wunsch und Ziel, dem Herrn gemeinsam zu dienen. Und Gott zu dienen, Gott mit Freude zu dienen, wenn das Leben glatt läuft und alles Sonnenschein ist und keine größeren Probleme anstehen, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber nach mehr als einem Jahr in der Hand von Terroristen? Aber Gott möchte kein Dienen mit Martha-Syndrom. In 5. Mose 28, Vers 47 klagt er sein Volk an dafür, dass du Jahwe, deinem Gott, nicht mit Freude und fröhlichem Herzen gedient hast, wirst du deinen Feinden dienen. Und in 2. Chroniker 12, Vers 8 lässt er sein Volk einen Vergleich spüren. Doch sollen sie ihm, das heißt Sisak, dem König von Ägypten, der Israel überfallen hatte, zu Knechten sein, damit sie meinen Dienst kennenlernen und den Dienst der Königreiche der Länder. Welches Bild von Gott vermitteln wir unseren Kindern, der nächsten Generation, unseren Mitmenschen und den Ungläubigen, wenn sie uns in unserem Dienst für Gott beobachten? Das Bild eines harten Herrn, eines Sklaventreibers, eines Spaßverderbers oder aber des besten aller Chefs, den man jemals haben könnte? An diesem Tag vor vielen Jahren, als ich auf Seite 273 des Buches Im Angesicht meiner Feinde angekommen war, fügte ich meiner Liste der wichtigen Lebensziele einen weiteren Punkt hinzu. Ich möchte lernen, genau in den Umständen, in denen ich mich gerade befinde, Gott mit Freude zu dienen. Und immer wieder merke ich zwischendurch, dass ich mein Ziel aus dem Auge verloren habe und es neu positionieren muss. Erschütternd in diesem Zusammenhang auch die Verse zum Thema Dienen aus dem ersten Kapitel des zweiten Buches Moses. Ihr kennt die Geschichte. Da zwangen die Ägypter die Söhne Israels mit Härte zum Dienst und machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und an Ziegeln und durch allerlei Arbeit auf dem Feld, mit all ihrer Arbeit, zu der sie sie mit Gewalt zwangen. 2. Mose 1, Vers 13 und 14. Und Gott sagt, ich werde ja mit dir sein, sagt er zu Mose, und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Kapitel 3, Vers 12. Und dann wiederum, sage zu ihm, zu dem König von Ägypten, der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und gesagt, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. 7, Vers 16. 8, Vers 16. Und sage zu ihm, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. 9, Vers 1. Da sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao hinein und sag zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. 9, Vers 13. Mach dich früh auf, tritt vor den Pharao und sage zu ihm, so spricht der Gott, der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. 10, Vers 3. Mose und Aaron gehen zum Pharao hinein und sagen, bis wann willst du dich noch weigern, sich dich vor mir zu demütigen? Lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen. 10, Vers 3. Dann sagen die Hofbeamten des Pharao zu ihm, wie lange soll uns dieser Mann zur Falle sein? Lass die Leute ziehen, damit sie ihrem Gott dienen. Als nun der König von Ägypten hörte, dass das Volk geflohen sei, wandte sich das Herz. Und sie sagten, was haben wir da getan, dass wir sie aus unserem Dienst haben ziehen lassen? Das war damals, als Gott sie aus der grausamen Herrschaft des Ägypterkönigs befreite. Aber man traut fast seinen Augen nicht, wenn man dann hier liest, wie Gottes Volk reagiert. Sie sagen, ist dies nicht das Wort, was sie schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, in Ägypten zu dienen, als in der Wüste zu sterben, klagen sie Moses an. Was für ein Bild von Gott vermitteln sie? Was für eine ungeheure Anklage! Du bist ein Gott, der seine Leute in der Wüste sterben lässt. Wir wählen lieber den Pharao. Wie war denn der Dienst in Ägypten unter dem Pharao? Mit Härte erzwungen. 1, Vers 13. Die Ägypter machten ihnen den Dienst bitter durch vielerlei harten Dienst. Es gab Zwang mit Härte. 2, Vers 14. Die Kinder Israel seufzten wegen des Dienstes. 2, Vers 23. Sie schreien wegen des Dienstes und ihr Schreien steigt zu Gott hinauf. Und Gott, er hat ihre Not gesehen, er hat ihr Schreien gehört und er hat eingegriffen. Auf dramatische Weise, begleitet von spektakulären Zeichen und Wundern und beeindruckenden Beweisen seiner uneingeschränkten Macht, löst er alle Fesseln, beseitigt alle Hindernisse, demonstriert seine Loyalität zu seinem Volk und führt sie im Triumphzug aus dem Sklavenhaus Ägypten. Und sein Volk? Es sieht und hört alle diese unglaublichen Geschehnisse, erlebt das Gericht über Ägypten und das Erscheinen und die erstaunliche Wirksamkeit der Wolken- und Feuersäule. Und ihre Reaktion? Sie haben zu Gott geschrien um Errettung aus ihren unerträglichen Lebensumständen und er hat sie auf dramatische Weise errettet. Aber kaum kommen Schwierigkeiten und läuft es nicht so, wie sie es sich gedacht oder gewünscht haben, erklären sie Gott zum Schuldigen und zum Feind. Lass ab von uns, dass wir den Ägyptern dienen, denn es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben, klagen sie Gott an. Und wir? Wie reagieren wir, wenn es mit Gott nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben? Wenn Probleme kommen, wenn Gott unser Vertrauen, unseren Glauben prüft? Wie muss Gott sich bei einer solchen Anklage und Beurteilung gefühlt haben? Umso ermutigender sind Verse wie diese aus dem Leben Salomos. Und Sabot heißt der Geschenkte. Der Sohn Nathans war Krondiener des Königs Freund. Sabot, der Geschenkte. Sein Vater Nathan hatte gelegentlich sehr ernste, strafende Worte zum König David sagen müssen. Aber nun, eine Generation weiter, ein Krondiener, ein Diener des Königs und des Königs Freund. Wie schön wäre das, wenn das auch auf uns alle zutreffen könnte. Diener und Dienerinnen der Krone, Dienerinnen des Königs, die er sogar seine Freunde nennt. Und dann noch ein ermutigender Vers aus dem Neuen Testament. Ihr kennt das Haus des Stephanas, dass er der Erstling von Aichare ist und dass sie sich selbst den Heiligen zum Dienst verordnet haben. 1. Korinther 16, Vers 15. Ich wünschte, wir hätten mehr von solchen Hausgemeinschaften und von solchen Verordnungen. Zum Ausklang möchte ich gerne noch ein wenig mit euch über einen Vers nachdenken, der für mich zu den Gänsehaut-Bibelversen gehört. Als er, Jesus, aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Betet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Matthäus 9, Vers 38. Wir befinden uns hier im Matthäusevangelium, in welchem der Herr als König und Messias vorgestellt wird. Und hier steht der König, der Messias, der Sohn Gottes, Gott selbst. Der Einzige, der mit einem uneingeschränkten Recht von sich sagen kann: Ich bin der gute Hirte. Und er sieht die erschöpften, verschmachteten, verlassenen Schafe mit innerem Erbarmen, mit dem Herzen des besten aller Hirten. Er sieht sehr viel Arbeit, denn die Ernte ist groß. Arbeiter werden gebraucht, Diener und Dienerinnen, die bereit sind zu dienen. Viele Diener, viele Arbeiter, aber es sind nicht viele da, es sind wenige da. Wo sind die vielen, die gebraucht würden? Warum sind sie nicht da? Und wie erschütternd und ergreifend sind diese Worte des Herrn: Betet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Es ist Gottes Ernte, aber wo sind Gottes Arbeiter? Schon im Alten Testament wird einmal die Frage gestellt: Und ich hörte die Stimme des Herrn, welcher sprach: Wen soll ich senden? Und wer wird für mich gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Jesaja 6, Vers 8. Einer war bereit zu gehen, der Herr selbst. Er wurde aller Diener. Und wir? Erfüllen wir den Wunsch des Herrn und bitten den Herrn der Ernte? Bitten ihn um Arbeiter, um Diener? Und sind wir selbst bereit, uns senden zu lassen? Die Seesternpredigt. Viele von euch werden die kennen, aber ich finde sie trotzdem sehr schön. Ein Junge geht am Strand spazieren. Ein Strand, der von Tausenden von Seesternen bedeckt ist. Ein Sturm der vergangenen Nacht hat sie alle an Land gespült. Angesichts der Katastrophe bückt sich der Junge, hebt eine nach dem anderen auf und wirft sie zurück ins Meer. Ein Mann schaut ihm eine Weile zu und sagt dann: Hör auf damit! Was du tust, ist völlig unsinnig. Du kannst sie sowieso nicht alle retten. Der Junge schaut einen Moment nachdenklich auf den Seestern in seiner Hand und wirft ihn dann mit einem Schwung ins Meer mit den Worten: Aber diesen einen habe ich gerettet. aber diesen einen habe ich gerettet. Auch wir können und müssen nicht die ganze Welt retten. Aber wir können uns bücken, wie dieser Junge, zu dem, was uns vor den Füßen liegt oder vor den Händen oder vor der Haustür. Und vielleicht gibt Gott Gnade, dass wir den einen oder anderen retten können oder ihm zumindest helfen, zu überleben. Aus der Fülle der Möglichkeiten noch ein paar praktische Umsetzungen. Wie können wir Gott dienen? Wie kann das praktisch aussehen? Ich denke, die wichtigste, effektivste und am meisten angefochtene Arbeit für den Herrn heißt Gebet. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Gebet ist am meisten angefochten, Gebet und Bibellesen. Und je älter ich werde, je länger ich mit dem Herrn leben darf, umso mehr beschämt und bewegt es mich, wenn ich manchmal Menschen treffe, die sagen, wir beten jeden Tag für euch oder zum Beispiel auch für unseren Jüngsten, der noch nicht wiedergeboren ist. Und dann denke ich, boah, was ist das für ein unverdientes Vorrecht, jemanden zu haben, der betet. Der wichtigste aller Dienste. Eine sehr effektive Art für Frauen, um zu dienen, ist auch das Titus-2-Modell. Ich halte Zweierschaften für die effektivste Art, um geistig gut zu arbeiten. Und ich würde, wenn ich könnte, jede ältere Schwester in einer Gemeinde verpflichten, dass sie sich um eine jüngere oder ein jüngeres Ehepaar kümmert. Ich würde so gerne ausgeliehene Eltern in Gänsefüßchen haben, ausgeliehene Ehepaare, die bereit sind, den jüngeren Ehepaaren zu dienen. Ich würde gerne auch in jeder Gemeinde einem älteren Ehepaar sagen, sie sollen sich eins von den Jüngeren aussuchen und denen helfen auf diesen schwierigen ersten Jahren. Wir haben ja schon über Ehe nachgedacht bei dem Heftchen von Paul Woscher, wie das sein kann. Ihr erinnert euch. Die Augen gehen auf und man fragt sich, was habe ich bloß getan? Alte Ehepaare wären gut, um zu sagen, welche Fehler man nicht wiederholen muss. Eine sehr gute Arbeit sind auch Frauenfrühstücke, Frauenabende. Früher war ich ein bisschen skeptisch, aber mittlerweile finde ich, das ist echt eine gute Gelegenheit, dass wir uns als Frauen gegenseitig stärken können, ermutigen können, auch korrigieren können und auch eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, um Außenstehende zu erreichen. Ich wundere mich jedes Mal, wie viele doch kommen, auch heute noch. Und es ist eine ganz tolle Gelegenheit. Einmal war ich bei so einem Frauenfrühstück und da waren 150 eingeladen und es hat mich fast erschlagen zu sehen, mit welcher Liebe und Sorgfalt die das vorbereitet haben, diese Frauen. Und eine Frau aus der Gemeinde, die hat 150 wundervoll kunstvolle Serviettenringe gehäkelt mit einem wunderschönen Muster. 150, stellt euch vor. Damit jede Frau, die dann da war auf dem Frauenfrühstück, so ein Kunstwerk um ihre Serviette hatte. Was für eine Arbeit für ein Event von nur 2, 3, 4 Stunden. Aber Gott wird es gesehen und gesegnet haben. Hirtenherzen sind wichtig. Hirtinnenherzen, müsste ich bei uns sagen. Wie Priska und Aquila, die einen Blick haben für Menschen, die Hilfe brauchen. Die Gemeinde in Schloss Neuhaus, die vielleicht einige von euch auch kennen, die haben eine sehr gesegnete Kinderstundenarbeit unter Moslems. Und es ist ganz erstaunlich, wie viele Kinder die kriegen, obwohl die Eltern ja eigentlich ganz kritisch sein müssen, schon viele Jahre jetzt. Eine tolle Gelegenheit, Gott zu dienen, gerade auch für Frauen. Die Witwen und Waisen besuchen. Also wenn ich diesen Vers lese, dann schäme ich mich immer zutiefst. Es ist ein klarer biblischer Befehl. Und wann machen wir das? Die Frauen in Bielefeld oder eine Schwester in Bielefeld hat das zu ihrem Dienst gemacht. Die besucht regelmäßig jede Woche die Witwen in der Gemeinde. Spricht mit ihnen, liest ihnen was vor, beten zusammen. Was für ein schöner Dienst für uns Frauen. Eheabende für gestresste Eltern organisieren. die sich freuen, wenn sie mal ein paar Stunden nur Ehepaar sein dürfen. Junge Mütter entlasten. Unsere jungen Mütter haben es unheimlich schwer in einer Zeit wie dieser. Letztens sagte eine von unseren Schwiegertöchtern, dass sie sich manchmal wirklich angegriffen fühlt angesichts dieser Flut von Rückmeldungen. Wieso gehst du nicht arbeiten? Wieso bist du zu Hause? Als wäre das ein Verbrechen, wenn eine Mutter bei ihren Kindern bleibt. Und die brauchen Ermutigung, damit sie nicht irre werden in dieser Flut von unguten Einflüssen. Eine Leihoma sein, habe ich schon gesagt. Da hätten wir ein riesiges Feld, Nachhilfeunterricht oder einfach nur mal zuhören, was vorlesen, 1000 Möglichkeiten für uns als Frauen. Grüne Damen in Krankenhäusern und Altersheimen finde ich einen super Dienst, der sehr dankbar angenommen ist. Wer besucht solche Leute noch? Auch für die Jugendlichen aus unseren Gemeinden ein schöner Dienst, wenn sie singen. Das rührt die Alten immer ganz besonders, wenn die Jungen auch mal kommen. Asylanten helfen, ein Problem oder ein Dienst, der immer aktueller wird. Wir haben bei uns in Meinerzagen, sind ein paar von unseren Brüdern, die da Kontakt gekriegt haben zu Asylanten. Das ist so schön, wie die da offene Türen haben und praktisch noch geistlich helfen können. Der neuen Kita-Katastrophe begegnen. Man wagt es fast nicht zu empfehlen, aber mittlerweile muss man es, glaube ich, empfehlen, dass man Tagesmutter wird. Eigentlich ist es schrecklich, so einen Anlass zu haben, aber ich denke, wir hätten eine gute Möglichkeit, um diesen Kindern eine Chance zu geben, vom Herrn zu hören. Das sollte man auch überlegen. Einen Beerdigungsservice anbieten. Trauerarbeit begleiten. Bei Frauen können das auch gute Frauen machen. In Kuba, mein Mann ist ja häufig auch in Kuba, war er sehr begeistert von einer Gemeinde, weil die machen das so, dass die verschiedene Teams gebildet haben und dann gehen die los zu ihren Nachbarn. Kuba ist ein ganz, ganz schrecklich armes Land, die haben kaum was zum Überleben und trotzdem diese Geschwister machen sich auf, gucken, wo sie zum Beispiel die Finger und Fußnägel schneiden können bei jemandem, der das nicht allein kann, wo sie Schuhe putzen, wo sie beim Unterricht Nachhilfeunterricht geben, wo sie mit den Leuten reden. Ganz viele verschiedene Teams, die Schuhe putzen, die Wohnungen putzen, einkaufen gehen, was auch immer. Eine sehr, sehr schöne Möglichkeit zu dienen, auch für uns Frauen. Und auch Nachhilfeunterricht geben. Ist auch eine ganz schöne Sache, die wir machen können, wo man guten Kontakt kriegt zu den Kindern, zu den Familien. Oder, was auch ein kleiner, netter Dienst sein kann, den durfte ich jetzt letztens häufig genießen, eine von unseren kostbaren Töchtern, die hilft mir öfters mal in unserem großen Haus bei unseren vielen Diensten. Und dann passiert es, dass ich mal die Schublade mit Bestecken aufziehe und da ist ein kleiner Zettel drin mit einer netten Ermutigung für mich. Und dann finde ich plötzlich einen Zettel mitten in dem Gewühle von Waschmitteln und so weiter mit einer anderen schönen Ermutigung. Und ich denke, boah, was ist das für ein schöner Dienst, mit kleinen Möglichkeiten viel Ermunterung zu schaffen.